das ist ein Punkt, der ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist alles ein Prozess und man muss klein starten mit ganz kleinen Routinen und die werden am Anfang nicht perfekt funktionieren, aber man darf sich da auch nicht, man darf nicht sauer auf sich selbst sein, sondern das kommt und das kommt ganz langsam und man wird jeden Tag besser. Das ist wie so eine Aufwärtsspirale und sich einfach Zeit für sich selbst zu nehmen da.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Gesundheit im 21. Jahrhundert bietet zahlreiche Chancen und Herausforderungen. Mit kleinen praktischen Hacks können wir unsere täglichen Routinen optimieren und nachhaltige Gesundheitsgewohnheiten entwickeln. Das Verständnis von Ernährung, Bewegung, Stressmanagement und Schlafqualität spielt eine entscheidende Rolle dabei, ein langfristiges, gesundes und glückliches Leben zu führen. Alina Wallbrunn ist eine erfolgreiche Medfluencerin, Unternehmerin und angehende Ärztin. Sie teilt auf ihrem Social-Media-Kanal unter dem Namen Doc Alina praktische Gesundheitshacks und hat mit ihrem Buch Health Upgrade 101 Hacks, die dich sofort gesünder machen, einen umfassenden Gesundheitsratgeber geschrieben. Ihre Vision ist es, Menschen zu helfen, durch kleine, einfache Änderungen im Alltag langfristig gesünder und glücklicher zu leben. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Alina Wallbrunn.
Vielen, vielen Dank, lieber Nils, für diese schöne, umfangreiche Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich bin ja total geehrt, dass du mir überhaupt hier eine Audienz gibst, weil ich habe ja immer einen guten Austausch mit deinem Verlag, mit dem Griff und Unser Verlag und die haben mir diese Zahl zugerufen, die ich wirklich ja sehr beeindruckend finde, dass dein Buch das Buch mit den meisten Vorbestellungen des Jahres ist nach Angela Merkel. Also ich finde, mit einem Atemzug mit unserer Ex-Kanzlerin genannt zu werden, ist natürlich schon echt ganz großes Kino und von daher jetzt schon mal Glückwunsch zu diesem Vorab-Erfolg.
Und ich krieg selber Gänsehaut, muss ich sagen, weil ich das für mich schon irgendwie, ich gestehe mir oft sowas nicht ein und deswegen freut mich das einfach unglaublich.
Ja, ja, also dieses Hochstapler-Syndrom, ein ganz klein bisschen haben wir es ja auch alle manchmal selbst noch immer so. Also ich glaube, niemand, also wenige Leute außer mit einem sehr, sehr guten Selbstbewusstsein können sich davon völlig frei machen. Du befindest dich ja noch in der medizinischen Ausbildung, was ja dann auch bedeutet, dass deine Tage wahrscheinlich sehr unregelmäßig sind. Von daher, meine Anfangsfrage ist ja immer um die Sonntage. Gibt es eigentlich noch klassische Sonntage in deinem jetzigen Berufsleben?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hatte ich eine Zeit jetzt auch gerade um die Abgabe des Buches rum, wo es sehr, sehr stressig war und ich auch Samstag und Sonntag gearbeitet habe, weil ich ja auch nebenbei noch die Firma habe und eben im PJ bin. Und jetzt habe ich mir aber bewusst wieder die Zeit genommen und sage mir, der Sonntag ist ein Tag, den ich mir für mich nehme, auch wenn ich ihn mir vielleicht vom Kopf her nicht nehmen würde. Aber ich weiß, ich brauche es einfach, um ja, diesen Stress ein bisschen zu managen selber.
Für die Nichtmediziner PJ ist ja Praxis, ja.
Genau,
aber
richtig.
Da bist du ja im Augenblick in einer Klinik, glaube in einer psychosomatischen Klinik, wenn
genau,
ich das richtig weiß.
Genau, Psychiatrie ist das und da ist man eben 5 Tage die Woche.
Und die sind aber Montag bis Freitag tatsächlich?
Richtig, man könnte tatsächlich auch mal an einem Wochenende arbeiten, also es gibt diese Wochenenddienste, da könnte man dann vielleicht einen Tag switchen quasi, also einen Sonntag gegen einen Mittwoch vielleicht. Das ist möglich, aber ist natürlich auch wieder ein organisatorischer Aufwand, also ist natürlich die Frage, ob man das dann macht, aber ja. Das ist eben ein Jahr in der Klinik mit 3 verschiedenen Modulen. Also wir sind in der Chirurgie, in der Inneren und haben ein Wahlfach. Und danach kommt dann das letzte Staatsexamen.
Spannend, wirklich total spannend. Wir haben uns ja kennengelernt, als du noch so mitten im Studium warst und über einen gemeinsamen Freund, Tim Golücke, herzliche Grüße an dieser Stelle natürlich. Ich muss mal, glaube ich, aufhören. Ich glaube, irgendwann sind meine HörerInnen davon auch genervt, dass ich ständig einmal die Leute grüße. Aber naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall warst du da noch voll im Studium? Jetzt hast du dich entschieden, auch noch, zwischendurch bist du auch noch Unternehmerin geworden und bist jetzt dann auch noch Autorin. Was hat dich denn dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben?
Ich glaube, dass viele immer wieder nach meinen Tipps gefragt haben. Also gerade auch eben auf Instagram immer wieder die Frage kam, kannst du nicht mal einen Guide posten? Kannst du nicht mal so ein kleines Booklet machen? Und dann dachte ich mir, es macht eigentlich schon Sinn, mal alles, was ich eben so teile auf den sozialen Medien, man erreicht ja immer nie jeden, einfach mal aufzuschreiben und das an die Leute auf diese Weise zu bringen. Und ich glaube, ich hatte dann immer so eine kleine Liste, welche Buchverlage ich interessant finde und Griff und Unser war halt auf der 1. Und als dann die Anfrage kam, ich glaube, ich bin rumgehupft wie ein Flummi mit meiner Mama. Ich habe natürlich die Mama angerufen, die ja auch aus dem Bereich kommt, und sie hat sich genauso gefreut. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich dadurch jetzt noch mehr Leute erreichen kann und noch mehr Leuten eben meine Tipps an die Hand geben kann.
Naja, zumindest die Vorbestellung geben dir schon mal recht. Und es ist ja insgesamt ein ganz interessantes Phänomen. Ich habe jetzt durch Philipp Wester mal gelernt, dass es das Durchschnittsalter der Frankfurter Buchmesse, der Besucher der Frankfurter Buchmesse bei unter 30 liegt. Das heißt also, scheinbar ist in deiner Generation Bücher wieder eine Sache. Und ich hatte an dem Vorabend, als wir uns in Hamburg getroffen haben, hatte ich den Karl Theodor zu Gutenberg bei mir am Tisch sitzen, und der hat ja auch ein Buch rausgegeben, was ich jetzt mal gelesen habe, die einfach nur über seine Kolumne bei LinkedIn ist. Das heißt also, einfach sein Wissen, was man bei Social Media teilt, dann auch in Buchform rauszugeben, scheint auch ein Trend zu sein, der scheinbar sehr gut funktioniert. Also von daher finde ich das ja sehr interessant. Deswegen lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast in deinem Buch ja auch geteilt, dass du eine persönliche Gesundheitsreise hinter dir hast. Und da du es ja jetzt sozusagen bald auch einem Millionenpublikum in Form eines Buches dann teilst, traue ich mich jetzt auch diese Frage dann nochmal an dich zu stellen. Magst du da ein bisschen was von teilen?
Also bei mir fing das circa um das Abi rum an, dass ich einfach eine Angststörung entwickelt habe und mich immer mehr so, ich sag mal, eingeigelt habe, nicht mehr viel rausgegangen bin und auch Freundschaften vernachlässigt habe, eher nur noch mit meiner Familie war, und das hat dann in verschiedene Richtungen ausgeschlagen. Das Schlimmste war bei mir dann so eine Herzneurose, die ich eben entwickelt habe. Und das muss man sich vorstellen, für alle, die nicht wissen, was eine Herzneurose ist. Also man hat einfach wahnsinnig Angst vor bestimmten Erkrankungen, die das Herz betreffen. Also ich hatte zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, und die spürt man eben. Also manche Leute nehmen die wahr, die hat jeder von uns. Die sind ganz normal, die zeigen einfach, dass unser Herz vital ist. Ja, unser Herz passt sich ja auch immer Situationen an. Und bei mir war es eben so, dass ich die ganz, ganz arg wahrgenommen habe. Ich bin jemand, ich höre immer sehr auf meinen Körper, und ich habe die sehr stark wahrgenommen. Und dann ist das natürlich wie so ein Teufelskreislauf, dass wenn man immer mehr darauf achtet, dann nimmt man es noch stärker wahr, und dann kriegt man Angst, und die Angst beflügelt dann natürlich wieder, dass man noch mehr Herzrhythmusstörungen bekommt, weil Stress natürlich auch auf das Herz schlägt, also gerade mit dem vegetativen Nervensystem. Und ja, mir ging es immer, immer, immer schlechter, und ich habe dann mein erstes Staatsexamen tatsächlich gehabt, und da war eigentlich mein schlimmster Punkt, würde ich sagen. Und danach habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, in eine Therapie zu gehen, weil ich wirklich sehr depressiv und sehr, ja, sehr gedrückt war von der Stimmung. Und dann bin ich ein Jahr in Therapie gewesen, habe da eben mit einer Verhaltenstherapie dran gearbeitet, dass ich eben diese Ängste nicht mehr so arg habe. Also man muss sich das vorstellen, ich habe wirklich nur noch meine Eltern angerufen, dass die bei mir übernachten. Ich konnte nicht mehr alleine schlafen, weil ich solche Ängste hatte. Und dann bin ich aus der Therapie raus und habe mir selber gesagt, an diesem Punkt will ich nie wieder kommen. Ich will nie wieder so unzufrieden in so einer Negativspirale, so pessimistisch durchs Leben gehen. Und jetzt nehme ich das selbst in die Hand und werde oder versuche, man ist ja nie am Ende eines Prozesses, aber versuche, ein optimistischerer, positiverer Mensch zu sein und Gutes in die Welt rauszugeben. Und daraufhin habe ich sehr viele Routinen in meinem Leben geändert und ja, bin tatsächlich, also ein Thema davon ist eben auch dieses Cortisol-Thema, also gerade Stressausschüttung und Stressfaktoren, einfach versuchen, etwas runter zu regulieren, was in unserer heutigen Gesellschaft ja eh ein Problem ist. Also wir sind ja ständig nur auf 180 und versuchen hier was zu machen und hier was zu machen und kommen gar nicht zur Ruhe. Ja, und das war meine Geschichte.
Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass du das jetzt auch mal an dieser Stelle teilst, weil du natürlich auch ein Role Model für eine bestimmte Generation bist und dass du so offen über so ein Thema redest, weil ich finde, es ja immer noch eine gewisse Stigmatisierung in diesem Bereich dann so da ist. Und ich glaube einfach ganz sicher, dass die psychische Belastung, der Druck durch die sozialen Medien und alles auf gerade deine Generation, die jetzt auch noch kommt, dass das einfach eine Dimension angenommen hat, die auch keine der Eltern richtig nachvollziehen kann. Und deswegen nochmal, das nicht zu verbagatellisieren, sondern wirklich sich professionell da Hilfe zu suchen, weil ich glaube tatsächlich noch viele von meiner Generation oder vielleicht der Generation darüber immer nochmal denken, so Mensch, geh doch mal in den Wald spazieren oder schau mal einen lustigen Film und dann passt es schon wieder. Und das darf man eben halt nicht tun. Das darf man einfach wirklich nicht tun. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn man sich jetzt ein Bein gebrochen hat, dann zu sagen, so hier sind zwei Holzlatten, die nageln wir jetzt einmal kurz dran und dann kriegen wir das schon alleine hin. Nein, das ist eben halt eine medizinische Diagnose, eine Krankheit, und die braucht auch professionelle Hilfe. Genau. Ich finde es trotzdem interessant, gerade mit dem Background-Wissen, ich folge dir auch fast allem, was du so postest und machst, und dass du da trotzdem ja manchmal auch so spielerisch bewusst mit umgehst. Ich erinnere da eine Reel, wo du sagst, okay, normale Menschen, wenn man mal eine belegte Zunge hat, würden sagen, okay, ich habe eine belegte Zunge, und aber als Medizinstudentin wisst man dann gleich schon, oh, ich habe wohl einen Sinn. So. Das heißt also, dass man alles gleich sofort als Symptom für etwas sieht, und das ist ja, spiegelt ja eigentlich auch das wider, was viele Menschen mit Dr. Google auch haben. Das heißt also, die sagen dann irgendwie, haben irgendein Symptom, irgendeine Bagatelle, und dann googeln sie das, und dann kommt eben halt gleich das Maximal, der Worst Case bei Google raus, und dann gibt es ja auch Menschen, die dann wirklich ja psychosomatische Symptome dann auch mitentwickeln. Gibt es da einen Tipp, den du an dieser Stelle vielleicht hättest?
Ja, ich glaube, ich sage immer wieder gerne den Satz, selten ist selten und häufig ist häufig. Also klar, natürlich liegt es in unserer Natur, uns häufig das Schlimmste einzubilden, einfach um uns, wie damals auch in der Steinzeit, eben zu wappnen. Also was für eine Situation eben kommt, und vorbereitet zu sein. Und das ist ja auf der einen Seite wichtig, aber ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen rufen, dass gerade schlimme Krankheiten wirklich selten sind, und sich da auch einfach mal objektiv die Sache anzusehen und zu sagen, okay, es ist unwahrscheinlich, ich gehe dem trotzdem nach, ich gehe vielleicht zum Arzt, wenn es mich wirklich bedrückt, aber dem nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also aus dem Augen, aus dem Sinn im Endeffekt.
Ja. Lass uns jetzt mal in dein Buch einsteigen. Es sind ja die Hacks, über die du redest. Und für die Menschen, die vielleicht das nicht so kennen, weil es ja auch eine Begrifflichkeit ist, sage ich mal so, die eher in einer moderneren Sprache dann üblich ist. Es kommt ja ursprünglich aus der Computerwelt, wo man eigentlich durch, ich sage jetzt mal, Impulse auf das System überlistet. So, das ist jetzt mal so grundsätzlich, so sage ich mal, wo die Begrifflichkeit herkommt. Bei dir würde ich jetzt mal so sagen, sind es ja überwiegend Tipps, wie man es schaffen kann, vielleicht manchmal auch seinen Körper zu überlisten, aber eigentlich in erster Linie würde ich es fast sagen, sind es auch sehr häufig Routinen, die man entwickelt. Also, dass man einfach und somit auch den Körper ein bisschen überlistet, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, so wie wir morgens nicht mehr drüber nachdenken, ob wir Zähne putzen sollten oder nicht, so dass man dann durch Gewohnheiten eben ein gesünderes Leben führen kann. Und davon sind 101 Stück in deinem Buch dann ja da auch drin.
Genau. Also ich habe mich da tatsächlich ein bisschen orientiert. Viele kennen wahrscheinlich diese 101 Essays. Das ist ein Buch von Brianna Wiest, und das hat mich total geprägt. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde das irgendwie cool, aber ich lasse das auf meine Weise machen. Also wie ich auf den sozialen Medien auch immer einfache und schnelle Tipps teile, die man irgendwie in den Alltag integrieren kann. Weil ich bin kein Fan davon zu sagen, oh, jetzt muss ich das umstellen und ich bin nicht mehr gesellschaftstauglich, sondern das soll etwas sein oder das sollen Tipps sein, die wirklich jeder einbauen kann. Und jeder kann sich aber auch die Tipps raussuchen, die für ihn funktionieren. Weil ich finde, niemand muss genau das so machen, wie ich das vorgebe, sondern ich versuche durch kleine Impulse eben den Menschen dazu vielleicht zu bringen, darüber nachzudenken, wie kann ich etwas etablieren, was dann wie Zähneputzen ist, wie du gerade gesagt hast. Also, dass ich aufstehe und vielleicht meine 5 Minuten Meditation einbaue. Und die 5 Minuten hat eigentlich Meistens jeder.
Man verplempert sie nur häufig durch andere Sachen. Also es gibt ja dieses ganz interessante Buch, diese 5 AM Club. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, aber da sagen die am Anfang auch, also um 5 Uhr aufstehen rette die Welt nicht, sondern du musst dann diese Stunde, die du früher hast, gegenüber 6 Uhr aufstehen, auch mit sinnvollen Dingen nutzen. Weil wie schnell kann man eine Stunde auch irgendwie am Handy durchscrollen? Und damit muss es nicht unbedingt immer Social Media sein. Es kann ja auch einfach sein, dass du dann auf einmal dir ein paar neue Schuhe dann irgendwie nochmal aussuchst, dass du auf einmal bei irgendeiner Shopping-Plattform verloren gehst oder aber vielleicht schon deine E-Mails dann irgendwie aus der Firma checkst oder keine Ahnung was. Also ich glaube einfach, dass man sich gezielt Zeiten auch dafür nimmt. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, die du ja auch in deinem Buch mit ansprichst. Hast du denn vielleicht mal, damit die Menschen jetzt auch weiter zuhören und dranbleiben, einen Hack vielleicht mal so am Anfang sozusagen, den du gerne jetzt hier mal so teilen möchtest, wo du sagst, okay, dann das macht das Ganze ganz gut deutlich?
Einer meiner Liebsten ist tatsächlich, der heißt Move It Baby. Und zwar geht es einfach darum, dass man versucht, Bewegung in den Alltag einzubauen. Egal welche Art von Bewegung. Das muss nicht sein, dass wir jetzt groß in einen Sportkurs gehen und uns 50 Minuten anschreien lassen von einem Trainer. Sondern das kann auch eine ganz bewusst eingebauter Spaziergang beispielsweise sein. Dass man sagt, ich gehe in die Natur, ich schaue, was mir gut tut. Das muss aber nicht der Spaziergang sein, weil Das kann für den einen funktionieren. Das kann auch sein, dass man sagt, ich mache mir eine Meditation an und versuche ein bisschen mit meinem Körper zu gehen, meinen Körper zu spüren. Und ich glaube, Bewegung ist ja auch, was Langlebigkeit angeht, ein ganz, ganz großer Faktor. Das langsam einzubauen und einfach mal für sich zu finden, was funktioniert. Oder tanzen. Einfach was Spaß macht. Musik anmachen, ein bisschen tanzen. Und das ist, glaube ich, einer, der mir wahnsinnig gut gefällt, weil das kannst du überall machen. Du musst nicht in den Sportkurs gehen.
Ja, ja. Ich finde, dieses Tanzen ist ein sehr gutes Beispiel. Ich finde dieses Dance Like Nobody's Watching.
Genau.
Liebe ich total. Also wirklich so. Und ich kenne das auch wirklich sehr, sehr gut, wo man dann mal als Teenager wirklich dann so einen Freitag oder Samstagabend dann zu Hause verbringen musste oder vielleicht nichts anderes los war oder die Freunde einen vergessen haben oder I don't know. Und dass man dann sich dann einfach mal so durch so eine Playlist dann so...
Das macht so Spaß. Ja, ich war heute Morgen im Pilates und dann lief noch Musik. Mhm. Und ich habe dann wirklich angefangen, so richtig so zu tanzen, und das schüttet ja auch Endorphine aus. Also das ist ja bewiesen, auch psychologisch, dass das einen Effekt hat auf unsere mentale Gesundheit. Tanzen mit der Musik, mit dem Beat gehen, Das ist wirklich was wahnsinnig Schönes, was man viel öfter machen sollte.
Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich auch ein großer Fan des Fahrradfahrens bin, aber im Sinne nicht als Sport, sondern wirklich als Fortbewegung. Und wir sind hier in München jetzt so, und ich wohne in einem Hotel am Hauptbahnhof, das einfach meine Lieblingsfahrradmarke als Leihfahrräder hat. Das liegt einfach daran, dass der Gründer dieser Gruppe diese Fahrräder eben halt vom Design her so sehr liebt, und deswegen gibt es dir in jedem von diesen Hotels, gibt es eben halt immer diese Fahrräder zu leihen.
Ich weiß sogar, was du meinst.
Und ich feiere das so ab, dass du hier nicht so ein blödes Leihfahrrad hast, sondern diese Fahrräder, also ich glaube, das günstigste, was es überhaupt davon gibt, kostet 2000 Euro. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass sowas einfach mal so als Leihfahrrad rausgegeben wird. Und genau das Gleiche. Also mich hat das so glücklich gemacht, hier heute in dieses Studio zu fahren. Das waren 16 Minuten mit dem Fahrrad. Super. Und lustigerweise, ich habe auf die App geschaut, es wären auch 16 Minuten mit dem Auto gewesen, weil...
Weil bei Stau, Umbauten, Bauarbeiten ist ja alles, genau.
Genau. So, und deswegen macht es dann, das ist dieses Move-It, auch da. Ich bin hier viel entspannter, viel glücklicher und habe auch noch ein bisschen was für meinen Körper getan. Also von daher, ja, ich fühle dein Hack, und von daher, lass es doch mal weitergehen, weil du hast es eben gerade, dieses Thema Langlebigkeit, was ja so buzzword-mäßig immer so das Thema Longevity ist, gerade so angesprochen. Und ich frage das bewusst, wenn diese Themen immer kommen, was heißt das eigentlich? Weil ich habe festgestellt, dass für viele Menschen es manchmal was anderes heißt, für viele, die auch Reaktanzen aufbauen, weil sie es immer in so eine Freak-Ecke dann irgendwie genau reinbringen. Und deswegen zeig unseren Hörern doch mal, ob du auch ein Freak bist oder wie du es siehst.
Ich glaube, mit Freak geht es bei dir ja so ein bisschen in eine Richtung von Longevity, wo man sagt, man möchte das Leben extrem erweitern, wie beispielsweise das ein Brian Johnson vielleicht auch praktiziert. Den wir gemeinsam gesehen haben auf der OMR, genau, stimmt, ja. waren wir gemeinsam. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel, wobei ich sagen muss, ich verfolge es trotzdem gerne, weil ich es einfach wahnsinnig interessant finde, und ich finde, man kann sich dort sehr viel abschauen. Aber für mich, Longevity ist ein langes und gesundes Leben zu führen, aber nur bis, also ich sag mal, wie kann ich Strukturen etablieren und in den Alltag einbauen, die leicht einzubauen sind und die mir vielleicht ermöglichen, ein paar Jährchen mehr glücklich und gesund zu leben, dass ich eben nicht im Alter gebrechlich bin, dass ich irgendwas dafür tue, dass ich vitaler sein kann und eben auch dieses Alter, ich sag mal, wo viele darauf hinarbeiten, gerade ja auch die Rente, dass man die wirklich auch vielleicht schön verbringen kann, weil man noch vital ist, weil man noch die Kapazitäten hat, um etwas Sport zu treiben, um vielleicht zu reisen. Alle das, was wir machen wollen. Und ich glaube, das ist für mich Longevity.
Ja, ich finde, das trifft es sehr gut. Und ich finde, es mal auf der anderen Seite mal so zu betrachten, ich habe heute gerade einen Post von Nina Ruge gesehen, die sich ja sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt. Und die sagt eben halt, dass der neueste Stand der Wissenschaft sieht, dass wir zwar immer älter werden, dass aber diese Zeit, die wir nahezu frei sind von gesundheitlichen Einschränkungen, nicht länger wird. Das heißt, wenn wir vielleicht die ersten gesundheitlichen Einschränkungen, sagen wir jetzt mal, einfach mit 50 gekommen sind im Durchschnitt, dann kommen die auch immer noch mit 50, nur jetzt mit dem Unterschied, dass wir eben halt im Schnitt 10, 15 Jahre länger leben, dann sind das ja auch keine Lebensjahre, die eine hohe Lebensqualität manchmal auch bedeuten können. So, das heißt also, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man wirklich das, was man dann an Jahren dazu bekommt, auch haben möchte. So. Und deswegen finde ich es auch ganz schön, was der Peter Attia sagt. Er sagt, alles, was du heute tust für deine Longevity und selbst wenn du dich dafür nicht interessierst, länger gesund zu leben, alles, was du heute tust, führt dazu, dass du heute auch ein gesünderes Leben führst. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich so entscheidend und deswegen sind solche Sachen wie dein Buch auch so wichtig, weil wenn du dir jetzt schon Sachen angewöhnst, die dich dann gar nicht mehr beschäftigen, dann musst du natürlich da auch nicht so viel Energie reinbringen und hast vielleicht auch gar nicht so viel Reaktanzen.
Ja, dazu muss man, glaube ich, auch sagen, dass es ist ja auch dieses Thema Prävention, was mir sehr am Herzen liegt, dass Prävention für viele natürlich schwer greifbar ist, weil wenn ich jetzt eine Sache in meinem Tun oder in meinem Sein verändere, dann habe ich vielleicht in 10 oder 20 Jahren, sagt oder denken viele, den Effekt davon. Aber wie du gerade sagst, es macht auch jetzt was mit einem, weil man eben Routinen umstellt. Und Prävention ist nicht in 20 Jahren gedacht, sondern Prävention hilft dir auch eben jetzt, ein gesünderes Leben zu haben und jetzt die Routinen einzubauen und jetzt sportlich zu sein. Und klar, kommt das dann doppelt in 20 Jahren zurück. Aber ich glaube, es ist für viele halt schwer greifbar, aber es ist trotzdem so ein wichtiges Thema und deswegen auch in meinem Buch eben nochmal aufgegriffen.
Total, total. Ich glaube einfach wirklich so, und das ist so das, was ich eben halt sehr merke, ich habe jahrelang mich mehr auf Ausdauersport konzentriert und nicht auf Kraftsport. Und dadurch ist es für mich natürlich, mein Muskelgedächtnis ist in dem Sinn nicht so stark vorhanden. Es gibt eben halt andere Freunde von mir, die schauen einmal eine Hantel an und dann haben sie wieder einen riesen Oberarm. Und bei mir ist das eben nicht so, weil ich da dieses Thema Muskelaufbau zu viele Jahre, und da muss man sagen, da sind die entscheidenden Jahre bis 25, also auch da schließt sich das Fenster relativ früh, dass man das verpasst hat. Und von daher glaube ich, ist es, umso später man anfängt, umso schwieriger wird es da natürlich dann auch nochmal was Substanzielles aufzubauen. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Punkte.
Ja, auf jeden Fall.
Lass uns mal trotzdem, ich habe zwar das Thema Sport schon einmal angerissen, aber einer der, ich sag mal, großen Klassiker ist ja das Thema Ernährung auch. Und wo siehst du da den Stellenwert in Sachen Langlebigkeit, gesundes Leben generell?
Ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Einerseits natürlich Prävention, dass man versucht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern durch die Ernährung, also zum Beispiel Diabetes oder eben auch, für mich fällt tatsächlich auch in dieses Thema Alzheimer sowas rein. Wir haben eine Gesellschaft, die tatsächlich sehr, nicht alle, aber viele sehr faul geworden sind und natürlich sitzen wir viel, wir bewegen uns wenig, haben wir wieder das Thema Bewegung. Und wir ernähren uns vielleicht auch gerade so, dass es eben schnell geht, dass es einfach ist. Und einerseits gibt es natürlich viele Firmen, die jetzt schon darauf kommen, einfache Gerichte und vor allem auch nicht hochverarbeitet, sondern frisch anzubieten. Aber ich glaube, dieses Thema Ernährung und Diabetes ist für mich sehr, sehr essentiell. Wie können wir versuchen, die Gesellschaft so dazu zu befähigen, mehr gesunde, nicht verarbeitete Lebensmittel zu uns zu nehmen. Also das ist für mich, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite natürlich auch viele Lebensmittel, die ich persönlich auch einbaue, die ich wahnsinnig gerne habe, die unterschätzt sind. Also ich glaube, das Top 1 gesündeste Lebensmittel ist die Brunnen. Ist es immer noch die Brunnenkresse?
Weißt du das? Die Zwiebel, aber ja.
Ja, die Brunnenkresse und glaube ich, dann kommt der Brokkoli und ich bin ja ein riesen Brokkoli-Fan. Also wenn man den wirklich... Ich bin ja auch ein Fan von Tiefkühlgemüse, weil eben die ganzen Nährstoffe meist noch viel mehr enthalten sind, dass ja schockgefrostet wird, den Brokkoli einzubauen. Vielleicht sanft zu dünsten oder man kann ihn auch roh essen. Brokkoli, ein ganz, ganz tolles Lebensmittel. Und vielleicht da so ein bisschen eine Kombination zu finden aus Lebensmitteln, die frisch zubereitet sind, aber wie man es eben auch einfach einbauen kann.
Ich bin bei dir mit dem, insbesondere mit dem TK-Brokkoli, weil ich finde auch das Interessante ist, ich habe es noch nie erlebt, dass der so bitter ist, während man, wenn man einen frischen Brokkoli
kauft,
hat man manchmal das Problem, ja genau. Also von daher, ja, und du sagtest eben halt die Brunnenkresse, auch das Thema Kräuter, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch einer der mit unterschätztesten Lebensmittel. Das heißt also, wie viel man wirklich auch über Kräuter erreichen kann. Ich meine, das kennt man ja auch aus, sag ich mal so, der Historie der Medizin, dass da früher ganz viel mit Kräutern auch gemacht wurde und wie potent die sind. Aber wie gut man es eben halt auch in den Alltag integrieren kann.
Ja, Kräuter, Wurzeln auch, Ingwer, Kurkuma oder dann auch die Adaptogene, die man einbauen kann, die immer ein größeres Feld werden, die eigentlich aus der traditionellen chinesischen Medizin eher kommen, die man aber so toll einbauen kann und die so viele positive gesundheitliche Effekte haben können. ganz unterschätzt.
Bin ich ja froh. Ja. Ich habe dir als Gastgeschenk ein Adaptogen mitgebracht und habe ich alles richtig gemacht. Also von daher ist schon mal sehr gut. Wenn du, wir sind jetzt glaube ich so bei dem Thema Ernährung, insbesondere was du gerade gesagt hast, es sind ja im weitesten auch schon kleine Hacks sozusagen, einfach mal Kräuter, dass man auch mal auf TK-Gemüse lieber geht und sowas alles und so. Wenn wir jetzt den anderen Teil, ich springe zwar ein bisschen hin und her, aber wenn du jetzt das Thema Bewegung dann mal so sagst, so die, da ist ja dein Move sozusagen naturally dann so. Würdest du so sagen, wenn man jetzt so diese beiden Bereiche so sagt, okay, einfach mal so viel Gemüse einbauen, auch im Zweifelsfall auf TK-Sachen und viel Bewegung im Alltag, sind das schon so, sage ich mal, so zwei deiner Key-Hacks? Oder würdest du sagen, da komm, einen dritten haust du noch raus?
Einen dritten hau ich noch raus, und zwar der Schlaf. Der Schlaf ist für mich der essentiellste Hack, und zwar ein guter Schlaf und vor allem auch ein Schlaf, der darin besteht, wirklich zu versuchen, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen, damit wir eben unseren zirkadianen Rhythmus positiv, also den Tag-Nacht-Rhythmus unseres Körpers, eben positiv beeinflussen und weniger dieses Stresslevel haben, den Körper weniger stressen dadurch, dass wir eben mal um 12, mal um 10, mal um 1 ins Bett gehen. Das ist ein Faktor, den viele unterschätzen, die morgens müde aufwachen und sich denken, aber ich habe doch 8 Stunden geschlafen. Ja, du hast 8 Stunden geschlafen, aber dein Rhythmus ist trotzdem nicht im Gleichgewicht.
Das heißt also, du versuchst auch am Wochenende, soweit es keine sozialen Verpflichtungen gibt, um die gleiche Uhrzeit zu gehen wie in der Woche.
Richtig. Ich versuche es.
Und auch in gleicher Uhrzeit aufzustehen.
Ich versuche es. Fand ich ja auch interessant. Ich glaube, das Thema hatten wir bei Brian Johnson. Das war ja in Hamburg und er lebt ja, glaube ich, in Los Angeles. Mhm. Und da hatte ich ja dann auch davor, habe ich, glaube ich, zu dir gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob er kommen wird nach Hamburg, weil das würde seinen Tag-Nacht-Rhythmus wahnsinnig aus dem Lot bringen. Und siehe da, er ist ja auch nicht angereist. Ich weiß natürlich nicht, ob das der Grund war. Aber
ich glaube, er reist generell nicht mehr, soweit
er reist
ich weiß.
Nicht
wobei,
mehr.
Er hat
ja,
jetzt
wobei doch,
komische
doch Turks and Caicos oder irgendwas hat er doch jetzt gemacht. Cayman Islands war er doch jetzt vor 2 Wochen.
Ja.
Aber ja, der Schlaf, sehr essentiell.
Ja, es gibt ja ganz viele Leute, die dann das nicht einsehen, so nach dem Motto, dass sie dann sagen, so nee, also wenn ich dann am Wochenende dann schon meine Zeit habe, die Möglichkeit habe auszuschlafen, dann will ich nicht um weiterhin um 6 aufstehen.
Ich glaube, da ist der Punkt, die Prioritäten. Wenn man jemand ist, der am Wochenende super gerne weggeht abends, das bin ich nicht, das mochte ich noch nie, aber wenn man das macht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Routine für einen oder dann versucht man halt dieses 80-20. Ich mache das 5 Tage die Woche und am Wochenende versuche ich dann halt, ja, gehe ich halt in meinem Rhythmus. Das ist ja auch vollkommen okay. Man muss ja nur für sich das finden, was funktioniert und was den Alltag nicht einschränkt.
Ich kann dir genau sagen, wie ich es mache. Also ich gehe nicht, ich würde mal sagen, ich gehe maximal, wenn ich jetzt nichts vorhabe, maximal 1 Stunde später ins Bett, stelle mir aber dafür keinen Wecker, beziehungsweise ich stelle mir einen Wecker, weil ich allerspätestens um 8 Uhr normalerweise dann laufen gehen möchte. Ich gehe am Wochenende, Samstag, Sonntag eigentlich immer joggen und mir ist die Alster dann zu voll, wenn ich so zu spät gehe, da sind mir zu viele Spaziergänge.
Ja, das sagt mein Firmenpartner auch immer. Also bis 8 Uhr geht und danach braucht man eigentlich am Wochenende schon gar nicht mehr die Alster runter.
Gar nicht, nein. Also das ist dann mehr ein Hindernislauf und der nervt dann auch so ein bisschen. Im Zusammenhang mit dem Thema Longevity gibt es ja so eine Begrifflichkeit, die Hallmarks of Aging. Ich finde, das klingt immer so wie ein Harry Potter Roman, aber da geht es ja darum, welches sozusagen die Anzeichen der Alterung oder die Ursachen der Alterung genau genommen eigentlich so sind. Und davon gibt es, je nachdem, also die haben wir, glaube ich, als sie das erste Mal veröffentlicht wurden, waren es 4 meines Wissens.
Dann waren es acht, neun,
manchmal liest man auch schon 12.
Ja.
Also du hast in deinem Buch von 9 gesprochen.
Ich habe jetzt von 9 gesprochen, weil ich mich etwas, sage ich mal, kleiner ausdrücken wollte. Es ist natürlich schon immer ein Thema, was man natürlich auch für einen Leser erklären muss, der nicht aus dem Gebiet bekommt. Das ist sehr umfangreich. Also Hallmarks of Aging ist im Endeffekt, beschreibt das, wie unser Körper oder wie unsere Zellen auf zellulärer Ebene altern. Wir sehen ja den Alterungsprozess von außen und das beschreibt eben, was passiert zellulär, was passiert in unseren Zellen, was passiert in den Zellkraftwerken, den Mitochondrien, was passiert dort, was den Alterungsprozess eben weiter vorantreibt und was können wir dadurch, dass wir wissen, was die Hallmarks of Aging sind, gegebenenfalls in unserem Lifestyle ändern, um darauf Auswirkungen zu haben.
Naja, da gibt es ja dann auch teilweise wirklich sehr kreative Namen, die diese Hallmarks haben. Und da gibt es unter anderem ja auch eine Sache, die heißen Zombiezellen. So, und ich vergleiche die Zombiezellen immer ein ganz klein bisschen wie so ein Supermarktparkplatz. Wenn man sich so vorstellt, dass man einen gut besuchten Supermarkt hat, wo dann eben halt ganz viele Autos draufstehen und das ist dann ein Schrottauto, was da einfach immer steht. Das heißt also auch mitten in der Nacht, wenn der Supermarkt gar nicht mehr öffnet ist, sieht man, dass diese Schrottkiste da immer noch ist. Was passiert? Diese Schrottkiste wird im Grunde genommen eigentlich auf Dauer dann immer diesen Parkplatz belegen. Das heißt also, der Parkplatz ist um einen Parkplatz weniger sozusagen befahrbar und im Zweifelsfall rostet das noch vor sich hin, läuft aus, Öl läuft da aus und verschmutzt nochmal den Rest. So. Und da reden wir am Anfang über ein Auto, was da steht. Irgendwann steht da auch jemand auch so, nimmt das als Vorbild und nimmt auch noch ein zweites hin und ein drittes und irgendwann reduzieren wir die Kapazität sozusagen der frischen Einkäufer sozusagen, die dann in den Supermarkt gehen, ja immer weiter. So. Und das sind ja eigentlich im weitesten Sinne vergleichbar, passiert das bei uns im Körper auch. Wir haben Zellen, die sich immer weiter teilen und teilen und teilen und irgendwann haben sie sich dann fertig geteilt und dann gehen sie weg. Das heißt also, dann sind sie auch nicht mehr da. So. Und die Zombiezellen sagen so, okay, ich habe jetzt fertig geteilt, bleib aber da, wie das kaputte Auto. Das heißt also, was nicht mehr fährt. So, und jetzt ist die Frage an die angehende Ärztin, was macht man denn mit so einem Schrottauto?
Also im Endeffekt ist es ja wirklich genau, wie du auch gesagt hast. Es sind diese ganzen Prozesse im Körper, die sich eigentlich, muss man sich das vorstellen, auch wie eine CD, die immer wieder weiterläuft und da kommt immer mehr Ballast drauf. Ja, wir haben immer mehr entzündliche Prozesse, die dadurch angeregt werden können. Wir können zum Beispiel auch sowas wie Alzheimer, Demenz dadurch begünstigen. Auch unser Darm kann davon eben negative Auswirkungen tragen, diese Dysbiose, die wir haben im Mikrobiom. Und all das ist halt wahnsinnig viel Ballast, sage ich jetzt mal, für unseren Körper. Und da können wir genau angreifen, eben mit diesen kleinen Hacks, die wir in unseren Alltag einbauen können. Eben sei es etwas wie, also es gibt ein paar, sag ich mal, Säulen, die ich besonders wichtig befinde. Das ist einmal eben Bewegung, das ist Schlaf, das ist die Ernährung. Das ist, dass wir versuchen, unsere mentale Kapazität, so Resilienz zu stärken und all das im Zusammenspiel eben natürlich nicht eine allgemeine Lösung für dieses Problem ist, aber wir können dadurch eben unserem Körper ermöglichen, dass eben diese Zellen leichter abtransportiert werden können, dass eben diese Zellen aus unserem Organismus, sag ich mal, leichter herauskommen können.
So. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile gewisse, ich sage jetzt mal, Nahrungsergänzungsmittel, die angeblich eine in der ersten Studienlage auch eine gewisse Wirkung dann eben halt zeigen. Da ist eben halt Fercetin ist sehr häufig im Zusammenhang mit dem Zombiezellen genannt. Das ist ein natürlicher Wirkstoff, der sehr stark in Erdbeeren hier zum Beispiel vorkommt. Und da gibt es eben halt auch andere Sachen, die man eben halt dann für diese Zellgesundheit auch machen kann.
Beispielsweise antioxidative Lebensmittel, also dass man zum Beispiel Beeren zu sich nimmt oder dass man halt beispielsweise auch in dunkler Schokolade, ich bin ein großer Fan von dunkler Schokolade, die Kakaoflavonoide, die eben auch sehr, sehr positiv auf den Zellschutz wirken können.
Toll. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo du das Herz aller unserer Hörerinnen gewonnen hast, dass du ihnen jetzt
die
auch noch
dunkle
die Schokolade
erlaubst. Ja, bitte ohne Zucker. Dunkle Schokolade, ich sag mal ab 85%.
Sehr gut, sehr gut. Ich finde, da kann man sich sehr schnell dran gewöhnen. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Schokolade. Und du hast darüber hinaus eben gerade noch ein anderes Thema angesprochen, nämlich die Wirkung auf den Darm. Und du sprichst ja eben halt auch über das Thema Darmgesundheit und die Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Magst du da vielleicht auch nur noch mal ein kleines bisschen aus deinem Buch preisgeben?
Ja, sehr gerne. Also was viele unterschätzen ist ja, also einmal ist Sitz unseres Immunsystems ja auch hauptsächlich eben im Darm und eben auch dadurch positiv unterstützt, dass wir dort eine Vielfalt von Bakterien haben. Und das sind eben, ja, Darmbakterien, die dazu beitragen, unsere Nahrung zu verwerten, also man kennt das ja vielleicht als Probiotika. Viele sagen immer, ja, das ist jetzt probiotisch. Genau, und was machen diese Probiotika? Ja, die sorgen eigentlich dafür, auch durch ihre Ausscheidungen. Also muss man sich vorstellen, wie so ein kleines Lebensmittel. Das nimmt eben durch unsere Nährstoffe, nimmt was aus und scheidet was aus. Das sind dann die Postbiotika. Und die können eben ganz positiv auf einerseits unseren Blutkreislauf wirken, können aber eben auch Entzündungen etwas mindern, also Entzündungen im Herz-Kreislauf-System. Und was eben auch interessant ist, weil du jetzt gerade sagst, mentale Gesundheit, wenn unser Darm eben nicht passt oder wenn unser Darmmikrobiom aus der Balance ist, dadurch, dass wir beispielsweise viele verarbeitete Lebensmittel, wenig Ballaststoffe zu uns nehmen, wenig frische Nahrungsmittel, viel auch behandelte Lebensmittel mit Pestiziden, kann es eben passieren, dass das aus dem Gleichgewicht kommt, also eine Disbalance nennt sich das, und dadurch eben auch unsere mentale Gesundheit leidet. Und wenn unsere mentale Gesundheit leidet, auch unsere Bewegung nicht mehr so fließend ist, vielleicht wir nicht mehr so Lust auf sportliche Aktivitäten haben, wir generell eine gedrücktere Stimmung haben, auch Depressionen dadurch möglicherweise entstehen können. Also das ist ein ganz, ganz großer Zusammenhang. Und deswegen ist der Darm so wichtig und dem Darm eben Aufmerksamkeit zu schenken.
Man redet ja auch immer gerne vom zweiten Gehirn. Ja. Und bei meinem letzten Arbeitgeber war immer dieses Thema Darmgesundheit wirklich der Schlüssel, sage ich mal sowas. Das war immer die Wurzel des gesunden Menschen. Und von daher, glaube ich, kann man das Ganze nicht überbewerten. Deswegen ist natürlich meine Frage in dem Zusammenhang, gibt es einen Darmhack in deinem Buch?
Es gibt ganz viele Darmhacks. Ich glaube, Darm ist dadurch, dass es eins meiner eigenen Lieblingsthemen ist, ist es wirklich im Buch auch sehr ausführlich aufgegriffen. Ja, mein liebster Darmhack ist tatsächlich fermentierte Lebensmittel. Also Ferment zu sich nehmen, schmeckt auch noch super. Eigenes ist ein Kimchi-Rezept von mir drinnen im Buch. Selber herstellen ist, bin ich ein ganz, ganz großer Fan, eben auch durch Kefir beispielsweise das zu sich zu nehmen. Oder ich bin aktuell auch ein großer Fan von Tempeh, mag ich auch sehr gerne. Und ja, fermentierte Lebensmittel sind mein Nonplusultra.
Man sagt ja immer bei Sauerkraut zum Beispiel, dieses klassische Dosensauerkraut, ja, dass das tendenziell eigentlich nichts mehr drin ist.
Also richtig, wenn man dann schon kein, das ist pasteurisiert. Also das bedeutet, dass eben die ganzen guten Inhaltsstoffe dann durch diese Erhitzung eben kaputt gehen würden. Und deswegen empfiehlt man das entweder selbst herzustellen oder es gibt auch im Biomarkt häufig die in den Gläsern, die sind noch ganz schön frisch. Genau.
Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht, dass man sich, wenn man schon kein Sauerkraut mag, das dann reinkriegt, so wie es Andrew Huberman sagt das ja von sich selbst, er hat immer Sauerkraut im Kühlschrank, aber er mag es nicht sonderlich gerne. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht das Dosensauerkraut reinwirkt, wenn man es gar nicht mag.
Genau, nur dann die Bratwurst am besten noch dazu, perfekt.
Ja, fermentierte Lebensmittel, fermentierte, hochverarbeitete Lebensmittel, die wollen jetzt gar nicht mal das Thema aufmachen. Aber trotzdem, also jetzt das Thema Tempeh, das ist ja auch was, was du im Supermarkt so bekommst. Da würdest du sagen, das ist aber, da ist noch was drin.
Ja, es gibt ein paar Marken. Ich kann die ja gegebenenfalls auch mal auf Instagram nochmal posten. Die sind ganz, ganz toll. Die mag ich wahnsinnig gerne. Die sind dann auch nochmal extra fermentiert und man muss halt immer gucken, dass es eben nicht so verarbeitet ist. Deswegen bin ich da ein großer Fan vom Biomarkt oder manchmal auch auf Märkten, auf so Sonntagsmärkten, bieten die das frisch an Ständen. Habe ich jetzt auch schon einige Male gesehen.
Toll, toll. Dann habe ich mir hier nochmal das Thema Stress aufgeschrieben. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema mentale Gesundheit gestreift, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch hier das Gespräch nicht beenden, ohne einen De-Stress-Hack von Alina zu erfahren. Und ja, was magst du teilen?
Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal kurz aufgegriffen, und zwar das Thema Meditation war für mich am Anfang ganz unterschätzt. Ich habe mir immer gedacht, naja, dann sitzt man da und ja, dann gucke ich halt mal, was kommt, dann schweifen die Gedanken ab und dann, was bringt mir das? Aber Meditation ist ein Prozess, den man erstmal lernen muss für sich. Ich beispielsweise baue das immer so ein, dass ich wirklich morgens nach dem Aufstehen oder abends vor dem Zu-Bett-Gehen, dann kommt man auch etwas runter, mir bewusste 5 Minuten nehme. Ganz am Anfang habe ich das mit einer geführten Meditation gemacht und jetzt mittlerweile kann ich selber. Das Ziel ist es eben nicht mehr so sehr in den Gedanken zu schweifen, sondern eigentlich mal frei zu sein und die Gedanken loszulassen. Und man wird wirklich immer besser drin. Am Anfang ist das ganz schwierig, weil man sich immer ertappt und sich denkt, ach Gott, jetzt bin ich doch wieder bei dem Tag gestern. Und Meditation hat mir wirklich geholfen, mit bewusster Atmung auch in den Bauch, also Bauchatmung, Parasympathikusanregung, einfach entspannter durch den Tag zu gehen und den Tag gut zu starten oder eben ganz ruhig zu beenden.
Ich glaube, das, was ganz wichtig bei dem Thema Meditation ist, dass es nicht darum geht, jetzt die Perfektion gleich am Anfang zu erwarten. Und natürlich ist es, ich finde es ganz schön, dem Headspace, da gibt es ja auch so einen Grundkurs, der kostenlos ist und da wird man ganz gut rangeführt, dass die Gedanken, die mir kommen, wie Wolken sind. Und man muss eben halt nur sehen, dass man die Wolken dann weiterziehen lässt. Also, dass man sich nicht an der Wolke dann festhält, sondern dass man dann, wenn sie weiterzieht, die Sonne auch wieder scheint. Und ich kann das für mich wirklich sagen, insbesondere, wenn ich größere Konflikte hatte im Laufe des Tages, dass das einen unheimlichen Unterschied macht, wenn man vorher nochmal seinen Kopf bereinigt in dem Sinne und nicht mit diesem Konflikt schlafen geht. Weil selbst wenn man dann einschläft, weil man erschöpft ist, müde ist und dann keine Einschlafprobleme hat, ist es ganz häufig so, dass es einem im Laufe der Nacht dann doch nochmal einholt. Und das, denke ich, macht es schon total Sinn, dann einmal quasi diese Reinigung vorzunehmen.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, was du nochmal gesagt hast, eben mit nicht direkt zu erwarten, dass es perfekt ist. Das ist ein Punkt, der ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist alles ein Prozess und man muss klein starten mit ganz kleinen Routinen und die werden am Anfang nicht perfekt funktionieren, aber man darf sich da auch nicht, man darf nicht sauer auf sich selbst sein, sondern das kommt und das kommt ganz langsam und man wird jeden Tag besser. Das ist wie so eine Aufwärtsspirale und sich einfach Zeit für sich selbst zu nehmen da.
Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, eine Lanze brechen, schon die allererste Meditation bringt schon was, weil eine bewusste Atmung bringt eben halt total viel, weil man kann immer sagen, was soll mir jetzt 5 Minuten bewusstes Atmen bringen im Verhältnis zum Gesamttag? Das bringt insofern was, weil wenn man sich auf seine Atmung bewusster konzentriert, man es besser lernt. Das heißt also, dass man, das, dazu gibt es auch tatsächliche Studien, dass wenn man den Tag morgens mit einer Atemmeditation beginnt, dass man den ganzen Tag über auch besser atmet, weil ganz ehrlich gesagt, die meisten von uns atmen nicht so gut.
Die meisten von uns atmen in die Brust, also ganz flach. Und das Wichtige ist wirklich, wie vorhin angesprochen, die Bauchatmung, um einfach unser, es ist bewiesen, wir bearbeiten damit eben unseren Parasympathikus, also das vegetative Nervensystem. Das kann man auch bewusst machen, indem man einfach mal die Hand, also alle Zuhörer können das auch gerne mitmachen, die Hand auf den Bauch zu legen und ganz bewusst zu spüren, wie die Bauchdecke sich schön hebt. Und dann kann man auch mal mitzählen, also 5 Sekunden mitzählen, einatmen und 5 Sekunden ausatmen. Und das beeinflusst uns eben sehr, sehr positiv, was unser Stressmanagement angeht.
Also ich habe in all meinen Vorträgen immer das Thema Atmung als Sonderkapitel drin, weil es einfach die schnellste Möglichkeit wirklich ist, sein, wie du sagst, Parasympathikus zu aktivieren, also uns in die Entspannung zu bringen. Also nichts auf der Welt lässt uns schneller entspannen als eine bewusste Atmung. Also von daher Shoutout nochmal hier an das Thema Atmung. Ja. Du hast jetzt gesagt, das ist etwas, was aus deiner Sicht unterschätzt ist. Dafür hast du ein Kapitel in deinem Buch, das, was überschätzt ist, nämlich das Thema der Gesundheitsmythen. Und das, finde ich, hat besonders Spaß gemacht, nochmal wieder so zu lesen, was dann immer noch so, ja, sich einfach so hält als wirklich eine totale Mythe und einfach wirklich nicht stimmt.
Ja.
Hast du dann eine Highlight-Mythe?
Ja, ich glaube, mein Favorit ist wirklich Fett macht Fett. Also ich kann es nicht oft genug sagen, dass Fett eine Quelle für uns ist, gerade das richtige Verhältnis, auch Omega-3 zu Omega-6. Diese Fette sind so positiv, einerseits natürlich für unsere allgemeine Gesundheit, für unsere Zellen, für unsere Zellteilung, für unser Gehirn auch wahnsinnig wichtig und eben auch für uns Frauen, für die Hormongesundheit nicht zu unterschätzen. Und ich denke, viele sind immer noch vorsichtig oder haben Sorge. Gerade ist das wahrscheinlich auch bei Frauen noch ein größeres Thema, was ich ja auch oft in meinen Nachrichten bekomme. Ach, ich habe so Angst, ich esse jetzt irgendwie gar keine Fette mehr, weil ich so Sorge habe, dass ich davon zunehme. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das in der Gesellschaft ankommt, dass wir das eben brauchen, um eben auch gerade für unsere Reproduktionsorgane, dass wir mental leistungsfähig sind. Und deswegen, ich liebe Fette und ich versuche auch, ich bin ein ganz großer Fan von Ghee, also im Ersatz zu Butter verwende ich. Also es ist quasi das Butterklar, was man oben nehmen kann. Und das wird eben auch im asiatischen Raum sehr, sehr häufig verwendet. Und ich habe mir das abgeschaut und versuche, das jeden Tag einzubauen. Wie zum Beispiel Brian Johnson sein Olivenöl. Leinöl war es lange, ist man ja jetzt auch ein bisschen davon weggekommen. Aber ich versuche immer mit Öle einzubauen oder Nussmus, natürlich ohne Zucker jetzt. Also da wirklich sich was zu suchen, was man gut integrieren kann.
Und ich finde das nochmal, das Thema Omega-3-Fette, das ist ja wirklich etwas, bei mir war es wirklich so, ich habe das jetzt gesehen, dass ich auf der einen Seite mein Cholesterinlevel etwas zu hoch und mein Omega-3-Spiegel wiederum zu niedrig ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, mein Omega-3 deutlich eben halt zu erhöhen. Natürlich bei mir jetzt in meinem Fall logischerweise durch Supplementierung dann auch nochmal, um das eben halt auch dann sicherzustellen. Ich mag ja immer dann alles, was messbar ist.
Ja.
Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal bewusst machen, weil diese Transfette, also die Omega 6-Fette, die sind so viel versteckt an so vielen Sachen und dadurch kommt eben halt auch da wieder eine Disbalance im Fettspiegel. Das heißt also, umso mehr von den guten Fetten man aufnimmt,
HDL umso mehr, dann oder beziehungsweise genau, schlägt sich im HDL nieder.
Genau, umso mehr schafft man es eben halt. Immer macht die Dosis das Gift. Ich möchte jetzt hier keinen Shoutout machen, dass man jetzt irgendwie literweise Olivenöl jeden Tag trinken sollte.
Nein, aber das gesunde Maß eben.
Das gesunde Maß, aber eben halt doch deutlich mehr und keine Angst davor zu haben.
Genau, keine Angst davor zu haben, das ist es.
Finde ich total gut. Und damit sind wir auch schon wieder bei so einem Messenthema, weil ich habe gemessen, wie viel, oder habe eben halt eine Analyse dazu, wie viel Omega-3-Spiegel ich habe, wie viel LDL ich habe. Und du hast ja auch das Thema Gesundheitstracker bei dir aufgenommen. Jetzt würde ich mal behaupten, wirklich eine gewagte These, aber Menschen mit einer Tendenz zu einer Angststörung, ob man sich damit nicht gegebenenfalls auch wieder belastet, wenn man dann sich zu sehr unter Druck setzt mit solchen Trackern.
Ja, tatsächlich habe ich mich aus dem Grund auch dagegen entschieden. Ich muss auch sagen, ich kenne meinen Körper mittlerweile sehr, sehr gut und habe keinen Tracker. Ich weiß nicht, ob du einen hast. Also unter Tracker fällt ja im Endeffekt ein Ring, den man haben kann, also die ganzen Wearables oder eben auch eine Apple Watch beispielsweise. Ich hatte alles mal und ich habe alles mal ausprobiert und ich finde auch nach 1 bis 2 Wochen kriegt man eigentlich einen guten Blick dafür, wie der Körper läuft oder wie alles funktioniert. Und ich möchte aber nicht ständig diese Kontrolle haben. Ich höre auf mich und ich habe gemerkt, dass man tendenziell dann weniger auf sich hört. Noch dazu, es ist einfach nur meine persönliche Präferenz, fand es auch nicht so gemütlich, muss ich sagen. Also mir war dieser Ring auch zu dick und das Armband hat mich gestört. Wenn es mal was Kleineres vielleicht wieder gibt, was Dünneres, ein dünneres Armband oder einen dünneren Ring, würde ich nicht sagen, dass ich mir keinen holen würde, aber aktuell nein, aus dem Grund auch, weil ich gar nicht so sehr diese extreme Kontrolle haben möchte.
Ich finde das total gut und ich finde es auch richtig und ich glaube, wenn es jemanden auch in irgendeiner Weise belastet, dann ist das so. Mich motiviert es momentan sehr, weil ich sehr häufig eben halt, dann gibt es immer kleine Krönchen, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat für seinen Schlaf, für seine Bewegung, für seine Readiness, das ist die Herzratenvariabilität, die da gemessen wird. Also dann freue ich mich schon immer sehr über die Krönchen und genauso, aber das passiert zum Glück sehr, sehr selten, aber manchmal denke ich, ich habe Bombe geschlafen und gucke dann in mein Ringergebnis und sehe auf einmal, dass der Schlaf gar nicht so gut war, dass ich gar nicht so viele Punkte dafür bekomme, wie ich eigentlich dachte. Und auf einmal fühle ich mich tatsächlich dann einen kleinen Augenblick erstmal wieder schlechter. Und das ist, glaube ich, der Effekt, von dem du auch sprichst. Das darf ja nicht sein. Wenn du dich gut fühlst, warum sollst du dich jetzt von so einer blöden Messung runterziehen lassen?
Es kann aber mit Sicherheit trotzdem für Leute helfen, die gerade starten wollen, also die vielleicht am Anfang ihrer Gesundheitsjourney sind und vielleicht noch nicht wissen, okay, wie viele Schritte mache ich eigentlich am Tag? Wie ist mein Kalorienverbrauch? Wie bewegt sich mein Herzrhythmus? Wie ist der Puls? Ich glaube, dafür kann es schon interessant sein und wir sind ja eh als Deutsche immer sehr auf diese ganzen Zahlen fixiert. Deswegen glaube ich, es kann einen Ansporn geben, aber es muss nicht für jeden funktionieren.
Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Was ist denn deine Vision für die Zukunft der Gesundheit und welche Rolle möchtest du darin spielen?
Also ich glaube, meine Vision ist tatsächlich, Prävention noch mehr oder greifbarer für viele zu machen und vielen die Chance zu geben, durch die Inhalte, die ich teile, durch die kleinen Routinen, die sie einbauen können, ja, ein gesundes Leben zu ermöglichen. Vielleicht auch dieses, ich habe ja diesen Arztberuf eigentlich mal gewählt oder wähle ihn immer noch, weil ich Menschen helfen will. Und ich glaube, was viele unterschätzen, ist, dass auch die sozialen Medien, ich eben auch eine wahnsinnig große Masse dadurch erreiche und denen die Möglichkeit gebe, gesund zu sein und denen zu helfen. Und ich kriege es ja immer wieder in meinen Nachrichten. Hey Alina, ich mache seit ein paar Tagen die Meditation und ich fühle mich so gut. Oder ich habe jetzt Brokkoli eingebaut und mache den Salat genauso, wie du ihn mal vorgeschlagen hast. Und ich bin dir total dankbar, weil es für mich richtig einfach einzubauen ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen meine Vision, noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Leuten helfen zu können.
Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich in der letzten Zeit immer mehr Kommentare bei dem Podcast bekomme, dass sie dankbar sind für die Inhalte, dass sie dankbar sind dafür, dass ihnen das zu einem bestimmten Punkt geholfen hat, was wir eben halt hier im Rahmen dieser Healthwise-Folgen dann eben halt geteilt haben. Und genauso bin ich mir ganz sicher, dass uns dieses Gespräch mit Sicherheit auch dem einen oder anderen wieder jemandem geholfen hat, ihn vielleicht motiviert hat, sein Leben etwas gesünder anzugeben, vielleicht den einen oder anderen Hack, den du geteilt hast, zu teilen, sondern auch hoffentlich anzuwenden. Und wer jetzt denkt, Mensch, da habt ihr doch jetzt eigentlich schon alles abgehakt, Pustekuchen. Wir sind wahrscheinlich jetzt, ich weiß es gar nicht, aber wenn wir mal überschlagen, haben wir irgendwie 5 bis 7 Hacks, glaube ich, jetzt gerade besprochen. Es sind aber 101.
Es sind 101. Buch.
Also von daher, es ist noch wirklich genügend Grund, dieses Buch zu kaufen. Und ich plane zumindest mal sehen, ob es dann tatsächlich klappt, diese Folge am Mittwoch, den 4. September rauszubringen. Und das heißt, ab morgen, den 5. September, ist dieses meist vorbestellte Buch nach Angela Merkel dann auch im Handel endlich erhältlich. Und dann könnt ihr sehen, was ich schon lesen durfte, was sich dann hinter deinem Health Upgrade von Alina
und dann sehen wir uns hoffentlich bei der Buch-Lounge-Party, die ich mache. Da bist du nämlich natürlich auch herzlich eingeladen. Oder einen von den Zuhörern bei der Signierstunde. Aber die Updates folgen ja noch.
Alina, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, lieber Nils.
Hast du eigentlich ein Lieblingssupplement?
Ja, ich habe ein Lieblingssupplement, Magnesium.
Ein bestimmtes? Ich glaube, du mixt immer zwei.
Ich mixe immer zwei. Magnesium-Bislicinat und Magnesium-Citrat. Das ist meine Kombi. Das ist die perfekte Kombi für mich. Aber ja, ich verwende natürlich auch ganz Sunday Natural. Magnesium 9.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, nicht nur Gesundheitspodcasts zu hören, sondern die Zukunft der Gesundheit aktiv mitzugestalten? Bei Sunday Natural suchen wir Menschen, die gemeinsam mit uns einen echten Impact schaffen wollen. Ob in der Produktentwicklung, im Marketing, im International Business Development oder in IT und Finance. Bei uns warten spannende Herausforderungen auf dich. Als diverses Team in Berlin bieten wir zahlreiche Benefits und eine zukunftsorientierte Unternehmenskultur. Schau doch mal vorbei unter www.sunday.de/jobs. Wir freuen uns darauf, dich bald kennenzulernen.